Ihr wisst doch, Jakobus, Sie haben das auf dem Zettel dort. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihre Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Es gibt ein wahnsinnig gutes Sprichwort, wo eigentlich zumindest der Anfang von diesem Text so ein bisschen wie aufnimmt und ein bisschen weiterdenkt. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und es gibt Menschen, denen fällt das wahnsinnig einfach, nicht zu schwätzen. Die Frage ist nämlich einfach, ja, haben sie nichts zu reden? Oder sind sie sehr zurückhaltend? Es gibt auch einen Spruch in den Sprüchen, also im Buch der Sprüche, oder? Jeder scheint weise, wenn er nichts sagt. Aber es gibt auch Menschen, die schwätzen einfach so viel, dass man es kaum abstellen kann. Aber auch diese Menschen braucht es. Wenn ihr mal ein Fest organisiert, oder? So eine richtig gute Party mit ganz vielen Leuten und ihr habt verschiedene Tische, dann müsst ihr schauen, dass Menschen, die viel reden, verteilt sind über den ganzen Raum. Wenn an jedem Tisch so einer ist, dann ist an jedem Tag oder jedem Abend oder jedem Tisch an dem Abend irgendetwas los. Weil die Person, die hat so ein bisschen Alleinunterhalter-Effekt. Und das ist eigentlich noch ganz gäbig für so einen Moment. Wenn man aber im 1:1 ist, und das merkt er immer wieder, dann gibt es so gewisse Grundregeln, oder? So ein bisschen wie Handwerkszeug, wie soll man denn das eigentlich machen? Und das Erste, was wichtig ist, und ich habe das sträflich nicht gemacht vorher, es braucht ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann euch nicht sagen, wie mich das eine Weile lang genervt hat, oder? Wenn meine Frau mich irgendetwas gefragt hat, ist davon gelaufen, hat der Wasserhahn aufgedreht. Ich habe genau gewusst, sie hören nicht, was ich sage. Ich habe nächstes Jahr ein bisschen leisiger geredet noch dazu. Damit man es auch merkt. Das ist so mein pädagogischer Anspruch so zwischendurch. Und wir haben irgendwann einmal müssen darüber reden und sagen, hey, so geht es nicht. Oder meine Frau hat mir letztens gesagt, weisst, wenn wir so zusammen auf unseren bequemen Stühlen sitzen, geht es keine 2 Minuten, ja nicht einmal 30 Sekunden und du hast entweder dein Nattel oder dein Tablet in der Hand und schaust irgendetwas an. Und wir können nicht mehr schwätzen miteinander. Es ist oftmals so, dass uns Sachen ablenken. Ich meine, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ich mit euch am Ende vom Gottesdienst geredet habe. Jetzt in der letzten Zeit ist es ein paar so Momente gegeben, wo ich den Leuten dann müssen sagen, du, ich muss unbedingt schauen, wir kommen noch Besuch rüber, ich muss jemanden an dir vorbeischauen, ob der Besuch schon kommt. Es tut mir leid, ich kann nicht aufmerksam sein, so wie man sollte sein. Aber eigentlich ist das etwas, was sich einfach gehört. Dass man zulässt. Und wenn man nämlich nicht mehr zulässt, wäre es ehrlicher, wenn man würde sagen, du, ich habe jetzt genug gehört. Ich weiß, es ist wahnsinnig hart, aber warum es nicht einmal einfach ehrlich versuchen? Am Jürgen sagen, ja, jetzt, ich habe jetzt die Story verstanden, oder? Es ist ein Landesmuseum, interessiert mich jetzt gerade wirklich nicht im Moment. Wenn man zulässt, dann geht man auch mit. Indem, dass man Mimik macht, nicken, vielleicht mal ein Wort dazu sagt. Und Was man auf jeden Fall nicht sollte, was ich auch extra gemacht habe, eine Atempause ausnutzen, um ganz schnell einzuhängen und zu sagen, ja, ich weiss dazu im Fall auch noch etwas zu sagen. Am schlimmsten ist das übrigens, wenn man krank ist und man möchte erzählen, wo es einem, oder wenn einem etwas wehtut, man möchte es erzählen und das andere gegenüber sagt, ja, das habe ich auch schon gehabt und dann habe ich gemacht und so weiter. Ich denke, es interessiert mich überhaupt nicht, was du gehabt hast. Ich wollte dir erzählen, was ich habe, jetzt im Moment. So einen guten Tipp hat der Jürg schon ganz am Anfang gegeben. Wenn man wirklich zuhören und verstehen will, dann muss man auch prüfen, ob man es wirklich verstanden hat. Und meine Frau und ich, wir haben ja jetzt, oder wir sind, meinte ich, am vierten Ehekurs jetzt dran, den wir machen. Und wir haben auch nach dem Thema, das wir jetzt vorbereitet haben, zuhören, das am nächsten Mittwoch da ist, haben wir gemerkt, wir können uns noch wahnsinnig verbessern. Obwohl, wir fügen, wir sind schon auf einem riesen Level, aber dann haben wir angefangen zu schwätzen und gemerkt, hey, es gibt noch so viele Punkte, wo wir nicht wirklich einander gut verstehen. Und ein Mittel, um einander zu verstehen, ist, wenn das Gegenüber fertig geredet hat, einfach mal kurz zusammenfassen, was habe ich eigentlich gehört? Was habe ich verstanden? Um was ist eigentlich wirklich dieser Person gegangen? Und wir haben das, als wir das erste Mal gehört haben, haben wir das so ein bisschen geübt, so ein bisschen lustig, oder? Wir sind so im Auto gefahren und meine Frau hat gesagt, du, wir müssen jetzt zuerst in Lidl, nachher gehen wir in Migros und dann oben rum können wir noch das und das erledigen. Und ich habe gesagt, Katharina, ich habe jetzt verstanden, wir gehen zuerst in Lidl und nachher gehen wir in Migros und dann willst du noch das und das erledigen. Und dann haben wir so ein bisschen miteinander so ein bisschen gelacht über das, aber wir haben gemerkt, es hilft uns, wenn wir das bei Alltagssituationen probieren, für einen Moment, wenn es dann schwierig ist. Gott sagt, wir sollen zuerst hören und dann reden. Jeder Mann soll schnell sein zum Hören, langsam zum Reden und auch langsam zum Zorn. Und dann haben wir nachfragen, wie hast du das genau gemeint? Oder auch einfach bestätigen, ja, das sehe ich genau gleich. Dann weiss gegenüber mal, er hat mich verstanden. Jetzt hat sie in diesem Text einen Zusammenhang, eine Kombination, die für mich im ersten Moment überraschend war. Ich weiss nicht, wie das euch geht. Reden und Zorn. Oder? Jeder Mensch sagt langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wie passt das zusammen? Warum hat Reden und Zorn so einen engen Zusammenhang? Ich glaube, weil wenn wir zornig sind, unser Reden aus uns raussprudelt. Das heisst also, dass wir nicht über Leid reden, sondern wir sagen einfach gerade das, was zuvorderst ist. Vielleicht haben wir auch also so einen Moment erlebt bei euch selber, oder? Wenn ihr zum Beispiel die Autotüren zumacht und vergessen, die Finger rauszunehmen, dann sind wir im Moment ein bisschen gereizt, oder? Und wenn dann das Gegenüber fragt, wie ist da etwas passiert, dann sagen wir in der Regel nicht, ja, es ist mir gerade der Finger eingeklemmt. Sondern reagieren wir anders, oder? Also, es gibt Momente, wo wir so angespannt sind, dass es nicht so rauskommt, wie es sollte rauskommen. Und Gott sagt uns, was beziehungsweise Jakobus sagt uns da im Text, wenn du merkst, dass du im Zorn inne bist, dann pass auf, was du sagst. Heb Acht auf deine Worte. Wir können mit unseren Worten entweder Streit anfachen oder auch beschlichtigend wirken. Und jetzt ist immer die Frage, was wollen wir? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir so eine Art, also wir haben das nicht so genannt, aber es ist so ausgeartet, wo wir so Rededuell geführt haben. Wir haben einfach so lange geschwätzt, bis einer nichts mehr zu sagen gewusst hat. Also wir haben unseren Grund und Boden nie geschwätzt eigentlich. Und irgendwann habe ich das gemerkt, dass das eigentlich etwas ist, was völlig falsch ist, wenn es um Kommunikation geht. Weil es geht für mich heute in Kommunikation nicht mehr darum zu gewinnen, wie das früher war, sondern es geht darum, einen Weg zu suchen, wo man miteinander gehen kann. Es geht darum zu verstehen, es geht darum, selber zu sagen, wie es für mich ist und dann einen Weg zu suchen, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Wir kennen so einen Moment, oder, wo Worte sind wie Messer, wo man so in den Rücken überkommt. Und vielleicht erst, wenn man daheim ist, merkt, hey, was ist mir jetzt eigentlich genau passiert? Was ist da jetzt gelaufen? Was hat die Person jetzt gesagt? Hat sie das echt wirklich so gemeint? Jesus Christus beruft uns zu Menschen, die Frieden stiften sollen. Mit unseren Worten können wir entweder beschwichtigen und zum Guten hinführen oder wir können anheizen und wir können Stimmung machen. Und es ist immer uns überlassen, es ist unsere Entscheidung, wie wir uns in solchen Situationen verhalten. Wenn wir richtig hören, richtig verstehen, dann sagt uns da Gottes Wort, dann müssen wir ablecken. Ablecken meint, wir müssen aus unserem Leben raus tun, was uns hindert zum Zuhören. Ich werde nächsten Sonntag einen Text haben. Das geht studieren, ist nächste oder übernächsten Sonntag, in zwei Wochen einen Text haben, wo ich denke, wo viele am liebsten aus der Bibel rausschneiden würden. Weil sie nicht hören wollen. Das ist noch spannend, oder? Ich werde das dann in zwei Wochen nochmal sagen. Es gibt Texte, die sind so einfach zu verstehen und doch so ätzend, dass viele Menschen sie nicht hören wollen. Mir manchmal selber vermutlich auch. Ich sage dann, komm, dann nimm doch die Schere und schneid sie raus. Mach dir deine Bibel doch so, wie dir sie gefällt, wie Pippi Langstrumpf sich das Leben macht. Aber das geht nicht. Sondern wir müssen hinhören und wir müssen Platz machen in unserem Herzen. Und zum Platz machen in unserem Herzen, müssen wir zuerst mal wissen, was überhaupt da ist. Was meine ich damit? Stellt euch mal vor, eine Situation, oder ich fange noch ein bisschen weiter an. Eigentlich ist die Situation so, dass wir in dieser Welt leben, wo im Grossen und Ganzen Gott nicht wirklich eine Rolle spielt. Können mit mir einig da? Man hat gerade letztens ja gelesen, dass es mehr Menschen ohne Konfession gibt als Reformierte in der Schweiz. Katholiken sind noch ein bisschen mehr, also katholische Leute, die sich nichts angeben, Reformierte. Und die Evangelikalen haben es übrigens auch rausgesucht, in der ganzen Schweiz 7,6%, wenn ich es recht im Kopf habe. Also nicht einmal 10%, das ist wahnsinnig klein, die Herde. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir sind in einer Welt, wo eher, sagen wir mal, nicht gerade überall man konfrontiert sind mit dem Glauben. Das ist in anderen Ländern manchmal ein bisschen anders. Also zumindest, wenn ich so einmal so auf Bericht schaue von Amerika, scheint mir das ein bisschen anders zu sein. Aber ich bin ja erst mal kurz da gewesen, darum kann ich es nicht wirklich beurteilen. Wir selber, wir sind eigentlich darauf getrillt, für uns zu schauen. So nach dem Motto, wenn jeder für sich selber schaut, dann ist für alle geschaut. Wenn du deine Ellbogen ausfährst und richtig Gas gibst, dann kommst du zu etwas im Leben. Wenn es in deinem Leben eng wird und nicht mehr alles Platz hat, dann hat in der Regel der Glaube keinen Platz mehr. Ob es jetzt zeitmäßig, finanziell oder wie auch immer ist. Wir sind Menschen, die darauf getrillt sind, vor allem in den letzten Jahrzehnten, um uns immer zu fragen, stimmt das für mich? Passt das für mich? Ist das gut für mich? Könnte man vielleicht die Temperatur in diesem Saal auch noch ein bisschen erhöhen, dann wäre es mir noch ein bisschen wohler und ich würde noch besser können Gott anbeten, weil alles noch schöner wäre. Könnte man auch die Blumen entfernen, die so komisch schmecken, wie es mich stört? Oder könnte man nicht mehr Blumen einstellen, damit es noch schöner schmeckt? Wir sind sehr darauf zu schauen, was für uns stimmt und was für uns passt. Und jetzt kommt Gott mit einem Anspruch in unser Leben an. Und er sagt, das Wort Gottes ist in euer Leben hineingepflanzt. Aber dass die Pflanzung, oder quasi der Samen, der in dich eingestreut worden ist, der muss kämpfen mit allen anderen Einflüssen. Und es ist immer wieder deine Aufgabe und die Frage an dich selber, was soll in deinem Leben aufwachsen? Der Jakobus sagt, Unsauberkeit und so ein bisschen böse Sachen, nimm das alles mal raus. Böse Gedanken. Wenn du einen Gedanken hast und denkst, hey, am liebsten, letztendlich zum Beispiel, oder? Hat doch tatsächlich jemand da vor mein Haus an, also vor die Gemeinde an, Entschuldigung, ich bin aber Mieter, oder? Also vor die Gemeinde an, parkiert vor meinem Parkplatz an. Wenn du dir vorstellst, mich das aufregt. Oder denke ich mir, eigentlich müssten wir jetzt einfach die Person abschleppen. Oder eigentlich, wenn meine Frau heimkommt und nicht auf den Parkplatz fahren kann, dann sage ich, komm, stell ihn so nahe wie möglich an die Stoßstange, dass die andere Person auch nicht weg kann. Und dann denke ich an mich, ja, das ist kein guter Gedanke. Der ist nicht zielführend, der ist nicht hilfreich. das muss aus meinem Leben raus, so Zeugs. Das muss weg. Das ist das, was raus muss, damit Gott Platz hat in mir rein. Und dann das, was Gott uns sagen will, durch sein Wort und durch seine Gedanken in uns, immer mehr Raum hat, immer mehr Platz hat, dann heisst da, werdet ihr glückselig sein. Glückselig ist ein Wort, ich weiss gar nicht, wie man das umschreiben kann. Glück kennt ihr, oder? Glücklich sein. Wenn habt ihr euren letzten glücklichen Tag gehabt? Vor einer Woche, vor zwei? Gestern der letzte glückliche Tag? Mit der Larissa zusammen? Super. Kannst jetzt ja nichts sagen nach dem letzten Sonntag, gell? Also ihr wisst, ich kann euch vorstellen, was Glück ist. Glück ist, wenn es einfach gut ist. Glückselig ist für mich noch mehr. Das ist so quasi, es ist gut und man hat so ein wohlig, warmes Gefühl und ein riesen Smile auf dem Gesicht und es ist einfach super gut. Wenn wir Gottes Wort annehmen und dem Raum geben in unserem Leben, dann kommt eine Glückseligkeit, ein übertriebenes Glück in mein Leben hinein. Ein Wissen, ich bin mit dieser Welt und mit Gott im Reinen, das ist vermutlich Glückseligkeit. Es gibt nichts, das Ansprüche hat an mein Leben als allein Gott und ich will ihm dienen. Gottes Wort zielt immer auf unser Herz. Es zielt immer auf Veränderung. Es zielt nicht darauf, dass wir mehr Wissen können uns aneignen und besser können uns artikulieren. Also es geht nicht darum, Kurs zu besuchen, um die ganze Bibel auswendig zu wissen und für jede Frage irgendeine Bibelstelle zu haben, wo wir gerade wissen, zack, das sagt es jetzt. Sondern es geht darum, dass wir verstehen. Und verstehen ist nicht das gleiche wie Wissen. Verstehen vom griechischen und vom hebräischen Denken, vom hebräischen Denken her, ist, dass wir uns drin erkennen. Verstehen heisst eigentlich erkennen. Und erkennen bedeutet, ich weiss nicht nur, sondern das hat einen Widerhall in meinem Leben. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, oder? Wie sieht das in meinem Leben aus? Welche Worte Gottes haben einen Widerhall in meinem Leben? Nicht im Sinn von, dass ich weiss, was richtig ist, sondern im Sinn von, dass ich lebe, was richtig ist. Dass ich tue, was richtig ist. Und dann kommt so völlig quer rein, oder? Wer das nicht macht, wer nicht erkennt, wer nicht so versteht, dass sie im Leben etwas bewegt, der betrügt sich selber. Christenkrankheit, natürlich eine Menschenkrankheit, ganz allgemein Selbstbetrug, aber auch eine Christenkrankheit, dass wir uns selber betrügen. Selbstbetrug, dass wir uns anders sehen, als wir wirklich sind. Dass wir uns anders einschätzen, als es wirklich ist. Also ich frage euch nochmal, ich habe vorher schon mal gefragt und jetzt frage ich euch und gebe euch die Zeit, darüber nachzudenken. Ohne, dass ihr eine Antwort geben müsst, einfach mal für euch. Was hat in eurem Leben wirklich eine Bedeutung von Gott her? Was sind Worte Gottes oder was sind Aussagen, die ihr über Gott kennt, die in eurem Leben, um das mal so ein bisschen pathetisch zu sagen, Geist und Leben geworden sind? Denkt doch mal einen Moment darüber nach. Ich habe mal mit einem Menschen geredet über den Glauben. Schon, glaube ich, länger gläubig war oder länger im Glauben war als ich. Und der hat immer gesagt, der hat immer, wenn wir eine Stelle gelesen haben, hat er immer gehört, was er alles muss. Oder kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich muss unbedingt etwas machen. Und alles so Stellen, oder? Und er hat gemerkt, er hat einen anderen Glauben als ich. Ich kenne die Stellen auch, aber meine Stellen sind so Stellen wie das wunderbare Wort, wo Jesus sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist da im Herzen. Oder wenn du durchs Wasser gehst, wird dich das Wasser nicht ersäufen. Wenn du im Feuer bist, wirst du nicht verbrennen. Das Wissen, Gott schützt mich. Und mein absoluter Hammerwort, mein Beerdigungswort, auf Hebräisch, Kit, Ata imadi, denn du bist bei mir. Psalm 23, ein kleiner Schnipsel aus dem Psalm 23. Denn du bist bei mir. Weil ich gemerkt habe, ich brauche nicht mehr zum Leben als zum und zum Sterben, als das zu wissen. Denn du bist bei mir. Und ich spüre, all die Worte, die in meinem Leben Bedeutung haben, sind Worte, wo mir etwas zusprechen und wo mein Leben stark machen. Wo ich merke, hey, da habe ich einen Gott auf der anderen Seite, wo ich nicht muss etwas abbringen, abkämpfen, wo ich nicht muss beeindrucken mit meinen guten Werken, sondern ich einfach kann sagen, du bist bei mir. Und es langt. Im dunklen Tal, auf der grünen Aue, wenn es gut läuft und schlecht läuft, wenn ich voll gut drauf bin oder wenn ich wieder launisch bin und unleidig oder wie jetzt immer ein bisschen krank und müde, du bist bei mir. Dein Steck und Stab tröste mich. Mehr brauche ich nicht. Unsere Herzensworte, ich möchte sie mal so nennen, die machen deutlich, wie unser Glaube beschaffen ist. Und wenn du jetzt viele Appelle in dir hörst, dann möchte ich dir sagen, das Wort, wo Jesus wollte dich reinpflanzen, ist das Wort von der Gnade und vom Erbarmen Gottes. Nicht das Wort vom Du musst, sondern das Wort vom Kreuz, was heisst, da ist es für dich geschehen. Da kannst du zur Ruhe kommen. Da bei deinem Kreuz komme ich zur Ruhe. Bei dir bin ich genug. Bei dir bin ich richtig. Bei dir bin ich genug. In diesem Text hat es ja so ein, für mich ein Hammerbeispiel, obwohl ich weiß gar nicht, ob ihr etwas damit anfangen könnt. Das mit dem in den Spiegel hineinschauen und dem Fortlaufen und vergessen. Könnt ihr etwas anfangen mit so einem Beispiel? Ich glaube, ich kenne sie alle. Also viele kennen sie alle. In den Spiegel hineinschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal macht, oder? Also, in den Spiegel schauen und dann nachher, also Frauen vermutlich mehr als wir Männer, obwohl wir Männer holen, glaube ich, recht auf, da, wenn man die Industrie so, die Schönheits- bzw. die Schminkindustrie anschaut. Hineinschauen und vergessen, wie man aussieht. Ich glaube, der Jakobus will uns damit sagen, du siehst, was Gott dir sagt, und du hörst es und du nimmst es auf, aber es kann keine Wurzel in deinem Leben machen. Und sobald du dich wegdrehst, ist es wieder weg. Oder du kommst in den Gottesdienst und du hörst es und du gehst raus und machst gerade das Gegenteil. Es gibt ja so viel Gleichnis, wo Jesus genau so einen Moment oder so bildlich darstellt. Eigentlich wird der Moment ein Spiegel vorgehalten, aber dann vergiss es wieder und lebst weiter, wie wenn nichts gewesen wäre. Wie der Mann, den ich mal mit ihm geschwätzt habe, an seinem Küchentisch, und er hat mir geklagt und geklagt und geklagt. Und er hat gesagt, weisst du, in meinem Geschäft läuft es nicht gut. Also er hat ein bisschen andere Worte gebraucht, aber ich wollte jetzt ein bisschen schonen. Und es läuft nicht gut mit meinen Nachbarn. Der Nachbar ist ja so ein Trottel dort nebendran. Der macht immer das und dieses und jenes. Meine Frau ist ganz schwierig, mit meinen Kindern läuft es nicht gut und in der Gemeinde finde ich es auch nicht leise. Und dann habe ich ein Blatt Papier genommen und habe einmal alles aufgeschrieben, was nicht gut läuft. Und dann habe ich gesagt, und jetzt... Was denkst du, wo bist du auf dem Blatt? Und dann hat er gesagt, da in der Mitte. Weil es ist ja alles um mich herum. Und dann hat er für einen ganz kurzen Moment, es war wie wenn man einen Vorhang auftut, hat er gesagt, denkst du, ich bin das Problem? Und ich habe gesagt, ich hätte es auch nicht besser können sagen. Und zack, ist der Vorhang wieder zu gewesen und er ist wieder gewesen. Aber weisst du, der ist so ein blöder Nachbar. Ich bin so frustriert heimgegangen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das sind so die absoluten Frustmomente im Pastorenleben, oder? Wenn man denkt, jemand hat etwas verstanden. Und nichts war. Man versteht und es hat keinen Einfluss im Leben. Das ist das, was mit dem Bild will gesagt werden. Man liest Gottes Wort, man hört Gottes Wort, aber es hat keinen Halt, es hat keinen Widerhall im eigenen Leben. Ich kann es gar nicht anders sagen. man hat zwar Verheißungen und man ist im Moment glücklich, oder? Also wir, die super Verheißung, sorgt euch nichts, sondern in allem lasst euch Sorgen mit Gebet und Flehen von Gott kund werden, denn er sorgt für euch. Punkt. Also Gott sorgt. Oder noch schöner, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Zack, oder? Man betet und kaum hat man gebetet, oder? Wir haben ja auch ein Gebetsangebot für nach dem Gottesdienst. Kaum hat man gebetet und man ist noch nicht mal beim Kaffee vorne, dann denkt man schon wieder, ja, aber der nächste Tag wird so schwierig, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und die Sorge ist wieder zack da. Mit Sorge ist es natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig, die wirklich loszulassen. Das gebe ich zu. Ich möchte euch einen ultimativen Wachstumstipp geben. Einer von den ersten, nächsten Sonntag kommt der zweite. Der ultimative Wachstumstipp, der sich total bewährt hat in meinem Leben, ist, wenn du irgendetwas verstehst, wirklich verstehst, dann heb's fest. Dann heb's fest. Das heisst, wenn dir klar wird, dass in deinem Leben sich etwas muss ändern, dann mach's einfach. Wart nicht 3 Wochen, wart nicht 10 Wochen, wart nicht 5 Monate, warte nicht, bis nochmal ein Zeichen von Gott kommt, sondern wenn du weißt, da hat jetzt Gott zu mir geredet, dann stand auf und mach's. Dann geh hin und versöhne dich mit dieser Person, die jetzt gerade aufs Herz kommt. Dann geh hin und verkauf, was du verkaufen musst, weil du zu viel hast. Dann geh hin und mach einen Schritt. Weil je länger das wartest, desto zweifelhafter wird's. Und der Geist Gottes wird nicht lauter, je länger dass man wartet, sondern meine Erfahrung ist, dass der Geist Gottes leiser wird. Weil er einfach denkt, hey, wenn du nicht hören willst, dann lass es halt. Gott hat ja Zeit. Du wirst wieder an den genau gleichen Punkt kommen, wo du schon mal warst, und der wird dir wieder das Gleiche sagen, und dann kannst du wieder hören. Gott ist ja auch gnädig und geduldig. Das ist das, was sich für mich total bewährt hat. Und das andere kommt dann wieder zu, oder? Wir müssen gar nicht alles verstehen im Wort Gottes hinein. Es ist nicht so, dass wir Gottes Wort lesen oder wie in der Schule ein Lehrbuch und wir müssen nachher das wissen, weil wir haben keine Prüfung. Das Leben ist unsere Prüfung und Gott wird uns das sagen, was wir gerade im Moment im Leben brauchen. Aber das sagt er uns und das sollen wir festhalten. Wir müssen nicht 100 wissen, sondern wir müssen erkennen und das umsetzen, was wir verstanden haben. Könnt ihr das ein bisschen fassen? Kommt das irgendwie ein bisschen an bei euch? Danke, Andreas. Und dann wird es plötzlich ganz praktisch am Ende von dem Text und ich versuche auch ganz praktisch zu werden. Er sagt, ein einfacher Gottesdienst, oder, wenn ihr nicht wüsstet recht, wie man soll Gott dienen und Gott ehren. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt Lobpreis und Anbetung. Aber man kann nicht alles an im Leben. Nein, sich kümmern um die allein sind. Also zu denen, die niemand mehr haben, und darum passt es auch in den ganzen Abschnitt rein, zu denen, die niemand mehr haben, zum Schwätzen hingehen und ihnen zuhören. Ich denke, das ist der Gedanke dahinter. Ich um sie kümmern. Wieder ihnen Anteil nehmen an ihrem Leben. Wieder ihnen ein Gegenüber sein, wie sie ihr Gegenüber, Witwe und Waise sind ja da gemeint, verloren haben. Schauen zu denen, die nichts haben. Und jetzt, wo niemand haben. Und jetzt ein kleiner Selbsttest zum Schluss. Beziehungsweise eigentlich nicht jetzt zum Machen, sondern einfach zu euch. Ich gebe euch das so ein bisschen mit wie Handgepäck oder so wie ein Mitgipsel. Überlegt euch mal, was habt ihr in der letzten Zeit Beeindruckendes von Gott gelehrt und in eurem Leben auch umgesetzt? Was habt ihr gelehrt und auch umgesetzt? Da merkt man manchmal, dass eine meiner grössten Nöte, oder, ist, dass es 100 Themen gibt in der Christenheit, die wahnsinnig faszinierend sind, wo man hinterste und fürste drehen und darüber schwätzen und schwätzen und schwätzen und schwätzen. Und am Schluss hat es nichts in unserem Leben verändert. Aber gar nichts. Im besten Fall haben wir vielleicht in uns eine kleine Gruppe Streit bekommen, weil wir hin und her gekehrt haben. Also im besten Fall. Nein, im schlechtesten Fall ist man auseinandergegangen, oder? Im schlechtesten Fall hat es eine Gemeinspaltung gegeben. Aber es gibt Sachen, die greifen gerade unser Leben an. Die fragen, wie verhalte ich mich in der und dieser Situation? Wo lasst ihr das zu? Wo darf Gott das in eurem Leben tun? Das, was wir wirklich verstanden haben, das sieht man in unserem Leben. Das, was wir wirklich verstanden haben, das sieht man in unserem Leben. Meine Frau hat mir mal irgendwann gesagt, weißt du, André, wenn du, und das ist jetzt völlig kein geistliches Beispiel, aber es wird dann vielleicht ein bisschen praktischer, weißt du, wenn du duscht hast und du tust nachher die Armaturen putzen, mit dem schönen Lumpen, der neben dran hängt, dann gibt es keine Kalkflecken drauf. Ich habe das verstanden. Und dann muss ich weniger putzen. Ein Ausdruck von meiner Liebe zu meiner Frau, dass ich das mache. Also ich habe mir das wahnsinnig müssen angewöhnen, weil bei uns daheim haben wir das nie gemacht. Ich habe das sehr schmal gehört. Ich habe viel sehr schmal gehört, als ich meine Frau kennengelernt habe, was man alles kann im Leben. Aber ich liebe sie und ich weiss, es ist für sie eine Wahnsinnserleichterung und für mich ist es wie nichts. Ich habe es gehört und ich habe es verstanden. Das ist die Art und Weise, wie man hören soll. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal darüber nachdenkt. Was habt ihr verstanden, was habt ihr gehört und hat einen Einfluss wirklich auf euer Leben gehabt? Gehen wir mal mit dieser Frage ein bisschen um, in der nächsten Zeit, wenn ihr so ein darüber, wenn ihr mal vielleicht im Auto hockt und so ein vor euch anfahrt, oder mal das Radio abstellen und ein bisschen denken. Das möchte ich euch mitgeben. Du musst nicht lachen, denken ist immer gut. Eben. Stehen auf für ein kurzes Gebet und dann singen wir ein Lied. Vater im Himmel, wir bitten, dass dein Wort kraftvoll und stark ist in unserem Leben und nicht, dass wir nicht lauerig damit umgehen. Nicht wie Menschen, die viel hören und dann immer ja sagen, am Schluss ist gleich nichts verändert in unserem Leben. Wir bitten, dass dein Wort so stark in unserem Leben sichtbar wird, dass die Welt um uns herum erkennt, dass du durch deinen Geist in uns wohnst und dass das, was du sagst, wirklich Wert hat, Gewicht hat in unserem Leben. Das bitten wir. Amen.